Ja, klar, bei mir war J-Lo mit I'm Real.
Fuck, 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 fuck. Es ist ja schon viel zu spät. Oh Gott. Gleiche Sendung. Tibo anrufen. Hey, salut Yannick.
Tibo, ich bin zu spät.
Wo sind Sie?
Ich bin noch zu Hause im Schlafanzug.
Schauen Sie mal auf die Uhr.
Ja, ich hab's gerade gesehen. Gerade lief noch Frank Ocean hier bei mir.
Wie soll ich denn mit Ihnen arbeiten? Ist nicht das erste Mal.
Es ist nicht das erste Mal, das stimmt, aber ich war noch nie so spät. Ich glaube auch, dass ich die Sendung heute tatsächlich nicht fahren kann.
Und ich soll das jetzt ohne Sie machen, oder was? Nee, das mache ich nicht.
Ja, was ist denn mit... Ist denn Colleen schon da?
Ja, Colleen ist schon da. Die zapft sich gerade noch so einen französischen Milchkaffee und tunkt ihr Croissant rein.
Okay, dann machen wir heute Spezialsendung. Colleen und Sie.
Nee. Ich kann das nicht mit Colleen machen. Ich verstehe die Hälfte der Zeit ja gar nicht.
Dann improvisieren Sie.
Moritz ist super schlecht drauf. Moritz können wir nicht fragen. Der ist aggro.
Dann müssen wir Colleen alleine fürs Mikrofon lassen. Dann bleibt halt ein Mikro heute aus. Das spart auch Strom. Wir müssen auch Strom sparen.
Ich habe Margarete noch gesehen. Die ist rumgelaufen. Rumgespukt, wie sie es halt so tut. Okay, Yannick. Dann frühstücken Sie erstmal.
Ja.
Und ich versuche, das zu tun, was ich immer tue. Ich rette die Sendung, ja?
Okay, dann mache ich jetzt das Radio an. Und bete.
Ja, bitte. Sie sind mir was schuldig.
Ja, Müsli. You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying dimburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again.
Welcome to the other side.
Hello.
Hi.
Hi.
Na, summen euch schon die Ohren? Zwei weibliche Stimmen bei The Other Side. Ich bin Maggie und spuke hier normalerweise als die maulende Margarete, auch genannt der geistestoten Feminismus, durchs Studio. Und wer bist du?
Ich bin Colleen. Ich bin die französischste Bayerin dieser Sendung. Sie kennen mich für meinen Chroniken um deutsche Seltenheiten. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Aber jetzt, Maggie, wir haben es geschafft.
Ja.
Nicht mehr nur die Chroniken. Jetzt, die ganze Sendung gehört uns und es freut mich sehr, liebe Zuhörer.
Mich freut es auch und wissen Sie was? Sie haben auch was davon. Wir sind nämlich nett und schnauzen uns nicht die ganze Zeit an wie zwei gewisse andere Moderatoren. Und überhaupt sind eigentlich die unsere Urlaubsvertretung 11 Monate im Jahr. Aber diesen Monat haben wir beschlossen, wir machen mal unseren Job und bringen euch eine Ladung Sommer.
Genau, es wird auch Alice da sein. Sie bringt die Filterbubble zum Platzen und erzählt uns von Tanztrends aus Ghana.
Der Münchner DJ und Konzertveranstalter Thomas Bonet verrät uns, wie man richtig gute Partys schmeißt.
Und Attila erweist, wie es ist, ganz ohne Alkohol feiern zu gehen.
Und ich weiß, wer Attila ist.
Was? Maggie?
Ja, schon gut. Hey, wir wollten uns doch nicht anschnauzen. Aber Colleen, jetzt sag mal, wo sind eigentlich Yannick und Thibaut?
Ja, also für Thibaut weiß ich. Ich weiß, dass er morgen in Urlaub fährt. Er hat jetzt ein richtiges Job und ja, dann kann er richtige krachende Urlaub machen. Er fährt mit dem Schiff. Ein Kreuzfahrt. Ich sehe deinen Blick, du findest es spießig. Gar nicht. Kreuzschifffahrt nimmt einen sehr modernen Schritt. Die Clubbers sind die neue Zielgruppe von Kreuzfahrtunternehmen. Ja, die World Club Cruise von TUI Cruises fährt von Palma de Mallorca bis nach Ibiza und an Bord ist Robin Schulze, der DJ, und auch Thibaut.
Na, das klingt ja ganz nach Thibauts Geschmack.
Haha, ja, dann wo ist denn Yannick?
Der startet gerade seine Theaterkarriere. Er hat in einem Fassbinderstück einen Griechen mit einem sehr, sehr starken Akzent gespielt und ist entdeckt worden. Yannick Hannebohn, bald zu sehen auf den Theaterbühnen dieser Welt.
Hey, da sieht mal man, dass man auch mit Akzent Karriere machen kann. Turn me on, lit me on the other side. Ah, ich bin richtig stolz auf Thibaut und Yannick. Aber weißt du was, Thibaut? Er hat vorher gelogen, weil der war heute gar nicht da im Studio.
Hä? Aber was macht er denn dann?
Ich weiß es noch nicht, aber ich habe in seiner Wohnung ein paar Kameras aufgebaut. Hey, guck mal.
Sieht aus, als würde er zappen. What's in the box?
Oh, Nanu? Hallo? Bin ich jetzt zu hören? Ich hoffe schon. Wir wollen sprechen über die... Aha, jetzt. Okay.
Worauf können wir uns denn, und die Zuschauer sich freuen, die Zuhörer meine ich natürlich.
Schritt für Schritt das Rauchen anfangen.
Und? Genau. Geht noch weiter.
Fritteusen, Fett, Vorbereitungskurs.
Tattoos selbst entfernen mit dem Kercher.
Wie abgefallen, was machst du da?
Ich gucke mir die Zukunft an.
Auf Facebook schwappen derzeit immer häufiger ziemlich schräge Veranstaltungen durch unsere Timeline.
Und dann dachte ich mir, komm, ich mach den mal ausfindig, der da dahinter steckt.
Und jetzt kommt's.
Er wollte 1000 Euro von mir haben, also beziehungsweise für seine Identität. Und deswegen konnten wir die leider nicht nennen.
Das ist eben das Eklige an dieser Geschichte.
Wir haben natürlich heute auch ein paar ernste Themen im Gepäck.
In Frankreich ist ganz schön was los.
Ganz spontane Überleitung.
Ja, in Frankreich ist ganz schön was los und man merkt das gar nicht so wirklich in Deutschland.
Die Kunst des Fußballs feiern.
Meditatives Sack-Sniffen mit Jogi Löw.
Massive Ausschreitungen zwischen gewaltbereiten Fans überschatten den Beginn der Europameisterschaft in Frankreich.
Da nehmen 18.000 Menschen dran teil.
Es gibt ja bei den Hooligans so eine Art Ehrenkodex.
Da geht es einfach um brachiale Gewalt.
Ist da was dran?
Da ist tatsächlich was dran.
Wenn man weiß ja, dass gerade in so Gewaltexzessen der Körper körpereigene Drogen entwickelt und ausfolgend, nämlich sogenannte Endorphine, die dann hochgradig lustvoll erlebt werden.
Das klingt nicht so cool.
Ich unterscheide ja zwischen zwei Gruppen von Hooligans. Die Brüllhuls sind die Hooligans mit niedrigem Bildungsniveau, die ihr Selbstwertgefühl im Prinzip dadurch sich erholen, dass sie in Gruppen zusammenschließen und andere zusammenschlagen.
Nie wieder zur Arbeit, reicht mit Sportwetten.
Und die Yuppie-Hools, das sind Akademiker, das sind Studenten, die im Prinzip so einen Kick suchen und einen Mangel an Abenteuer haben.
Wurstzipfel-Wettessen mit anschließender Lesung.
Und das ist dann jetzt eigentlich nicht mehr ganz so spaßig.
König Ludwig II. Ist ein Phänomen, quasi ein unendlicher Quell für Skandale und Tragödien.
An seinem 130. Todestag kamen wieder einige hundert Menschen zusammen.
Und das ist jetzt sein Stichwort quasi zum Reingehen.
Und ich glaube, was es besonders ausmacht, das ist dieser Mythos um König Ludwig, dass man nicht weiß, wie er wirklich ums Leben gekommen ist.
Oh nein.
Am letzten Sonntag sind dann wieder Google-Männer, das heißt also mit den schwarzen Kapuzenmützen,
okay,
um das Kreuz im See mit einem Boot gefahren und haben ein Schild hochgehalten.
Weniger Komasaufen in Deutschland.
Und es war doch Mord.
Ganz schön übel.
Andere sind natürlich, wie bei allen anderen Sachen auch, einfach gleichgültig.
Aber Sie nicht.
Ich bin stolz darauf, in einer Gemeinde Bürgermeister sein zu dürfen, die mit den Wittelsbachern eng verbunden ist. Leider muss ich natürlich sagen, der Tod von König Ludwig in meiner Gemeinde ist natürlich eher betrüblich.
Ich glaube, die Strategie ist einfach nur, sie möchten Menschen zum Lächeln bringen.
Hey, genau wie wir. Wir wollen euch zum Lächeln bringen mit unserem The Other Side vom anderen Ufer. Oder kann man das so sagen, Colin?
Nee, eher nicht.
Naja, jedenfalls sind hier heute nur Frauen im Studio. Und Frauen wollen Spaß haben.
Yeah!
Cindy Lauper mit Girls Just Wanna Have Fun war das. Apropos Colin, hast du eigentlich schon mal Online-Dating ausprobiert?
Ja klar, ich bin ein Mädchen und ich bin neugierig und will Spaß haben. Und das habe ich gleich hier in dieser Sendung schon mal erzählt.
Und wie waren deine Erfahrungen? Hast du jemanden netten kennengelernt?
Ach, du gehst wirklich direkt an der Frage. Wie muss es sein, dann mit dir ein Dating auf ein App zu haben?
Ich habe überhaupt keine App, ich habe nämlich kein Smartphone, aber ich bin auf einer normalen Computer-Online-Dating-Seite angemeldet.
Triffst du dann dich mit 50-jähriger Menschen?
Nö, die sind auch in unserem Alter. Und ich hatte auch erst 2 Dates, aber die sind eigentlich ganz gut gelaufen. Ich hatte erst ziemlich Angst, aber dann ging's eigentlich. Aber die meisten Leute treffen sich ja immer eher noch in der echten Welt. Oft beim Feiern. Und was verbindet mehr als ein Lied, zu dem alle den Tanz kennen? Gangnam Style zum Beispiel oder den Harlem Shake. Aber es gibt noch mehr von diesen Tänzen, die Millionen Menschen abfeiern, nur haben wir hier in Deutschland nichts davon mitbekommen. Alice hat deshalb für uns mal die Filterbubble durchgepiekst und nach Ghana geguckt.
You've been to the other side.
The other side. There is no other side.
Letztens hat mich Jens aus Berlin in München besucht. An dem Tag hat es geregnet und uns war langweilig. Also haben wir YouTube-Videos geguckt. Und da hat mir Jens ein Video gezeigt von 2012, das ich noch nie gesehen oder von dem ich auch noch nie gehört hatte. Dabei hatte es 23 Millionen Klicks. Es kommt aus Ghana und heißt Asonto. Asonto ist ein Partylied, wie man unschwer hören kann. Aber es ist halt auch mehr als das. Es ist vor allen Dingen ein Tanz. Und Jens hat ihn gelernt, als er in Ghana war, vor 3 Jahren. Naja, zumindest hat er es versucht.
Ich habe das ein bisschen versucht, aber irgendwie muss ich auch sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin dann doch ein bisschen unbegabt. Ich habe dann natürlich immer so, weil eben die Leute einem immer so viel beibringen wollen und dann auch so geduldig sind. Deswegen habe ich dann schon das auch getanzt und dann so ein paar Moves gelernt. Aber so richtig entspannen konnte ich mich da beim Tanzen eigentlich nie, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin so einfach so viel schlechter.
In Ghana sind Tänze eigentlich genauso wichtig wie die Musik. So wie ein Lied zum Hit werden kann, können Tänze auch zum Hit werden. Die werden dann überall getanzt. Die Lieder würden dann ohne ihre Tänze eigentlich gar nicht funktionieren. Ich meine, ganz unbekannt ist das nicht. Selbst das erfolgreichste Video auf YouTube ist ein Partyhit, der ohne seinen Tanz wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen wäre. Aber es gibt halt nochmal Unterschiede zwischen Asonto und Gangnam Style. Gangnam Style ist quasi eine Choreografie mit einer bestimmten Schrittabfolge und man tanzt ihn wirklich nur zu diesem einen Lied. Asonto besteht aus einem Grundschritt, man bewegt sein Bein so von innen nach außen, aber dieser Grundschritt wird dann erweitert und variiert. Mit verschiedenen Handbewegungen zum Beispiel, die Sachen aus dem Alltag symbolisieren oder einfach nur lustig sein sollen. Und man tanzt Asonto nicht nur zu diesem einen Lied. Der Tanz hat sich von seinem Ursprungshit losgekoppelt und weiterentwickelt. Er ist sogar so erfolgreich gewesen, dass er über Ghana hinaus in Afrika bekannt geworden und selbst nach England geschwappt ist. Mittlerweile ist Asonto ein ganzes Genre. Es wurden mehrere Lieder für diesen Tanz geschrieben. Und deshalb könnte man Asonto mittlerweile als modernen Standardtanz bezeichnen. Zwar war Asonto besonders erfolgreich, aber Jens hat mir dann noch einen anderen Tanz gezeigt, den er dann entdeckt hat, als er 2013 das zweite Mal in Ghana war. Den fand ich eigentlich viel interessanter. Der Name? Al-Qaida. Ja, genau. Al-Qaida. Wie die Terroristen. Nur wird das halt ein bisschen anders geschrieben. Al-Qaida. Hey, mein Papa ist Al-Qaida. See you, baby! Al-Qaida. Hey, mein Mama ist Al-Qaida. Hey! Hey, Al-Qaida, hey, mein Papa ist hey. Al-Qaida, yes,
Al-Qaida, hey. Und Al-Qaida, das habe ich dann, das war dann eben, als ich 2013 kam, habe ich das erst gar nicht richtig verstanden. Aber dann kam irgendwie, weiß nicht, da war ich dann an einem Abend, war ich so in so einem Dorf in Adar und dann hat mir ein Freund davon erzählt und dann wollten die mir das immer beibringen und dann ging es da immer vor allem um so eine Schulterbewegung. Beim Tanzen, bei dem sehe ich das zum Beispiel gar nicht so, aber das war irgendwie, das Wichtigste war immer so, dass die,
das ist immer so. Aber das ist nicht das offizielle Video, oder?
In dem Video, was Jens und ich da gucken, sieht man einfach nur ein Ghanaer mit Kaftan an und Gutra auf dem Kopf, also traditionelle arabische Kleidung. Und er steht vor einer Mauer und tanzt zu dem Song, das ganze Video lang. Und irgendwie ist es extrem witzig, aber auch verwirrend. Tatsächlich ist das auch nicht das offizielle Video. Im Originalen tanzen mehrere Menschen an verschiedenen Orten, aber der Tanz ist gleich. Und die Frage ist trotzdem...
Aber warum heißt der Al-Qaida?
Ja, das Das verstehe ich auch nicht. Das habe ich halt auch nie gecheckt. Nee.
Aber meinst du, das ist in irgendeiner Form politisch gemeint?
Boah, das denkt man irgendwie immer, gell? Aber dann, manchmal denke ich mir dann wieder, wenn ich die Leute reden höre, irgendwie, das, ich weiß es echt nicht.
Ich habe dann später nachgeschaut. Anscheinend hat das wirklich keinen Grund. Der Song kam von dem Künstler Guru und in einem Interview betont der nur, dass der Song nichts mit Terrorismus zu tun hat und eigentlich auch nicht Al-Qaida heißt, sondern Boys Abre. Aber kann ein Song, in dem die Leute Al-Qaida singen und dazu tanzen, frei von politischem Inhalt sein? Al-Qaida, why you the one flex? Al-Qaida, boys are bread. Al-Qaida, why you the one flex? Al-Qaida, boys are bread. Der Song ist schon erstaunlich mitreißend. Ich hätte jetzt eigentlich auch Lust zu tanzen und wahrscheinlich auch keine Probleme, die Bedeutung zu vergessen. Al-Qaida ist zwar nicht ganz an die Erfolge von Asonto herangekommen, das Video hat nur 3 Millionen Klicks, aber selbst Ghanas Nationalmannschaft hat Al-Qaida auf dem Spielfeld während der WM 2014 in Brasilien getanzt, nachdem sie ein Tor geschossen hatten. Es ist also irgendwie schon ein Tanz, der für Ghana steht. Vielleicht liegt die Kunst auch darin, Al-Qaida in etwas Positives zu drehen und die Bedeutung zu verändern. Wenn die Leute in Ghana das Wort Al-Qaida hören, verbinden sie jetzt Gemeinschaft, Tanz und Party. Das muss man auch erstmal schaffen.
Da fühlte ich mich gar nicht so wohl mit diesem Al-Qaida-Lied.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das war Alice mit etwas beunruhigend benannten Tänzen aus Ghana.
Und in 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro jemanden, der auch gerne Leute zum Tanzen bringt. Er heißt Thomas Bonnet.
Und mit ihm sprechen wir über Musikveranstaltungen und französische Partys in München.
Und vorher ein Lied aus seiner Compilation Le Tour. Es ist La Femme mit Sur la Planche. Ja, gleich sprechen wir mit Thomas Bonnet. Maggie, du hattest gesagt, er macht französische Partys. Du, kennst du dich aus mit Französisch?
Überhaupt nicht. Ich hatte Latein in der Schule.
Haha, sehr schön. Und unterhaltest du dich mit Menschen auf Latein?
Nein, aber es ist wichtig.
Aha, ich sehe, du hättest besser dein Französisch in der Schule gehabt. Außerdem ist Französisch nicht nur ein Fach in der Schule. Es ist die Sprache von einem echten Land, wo echte Menschen wohnen. Und ich bin sicher, du kennst dich doch ein bisschen aus.
Ich weiß leider wirklich fast gar nichts. Aber stell mich doch mal auf die Probe. Frag mich doch einfach mal was.
Machen wir ein kleines Quiz.
Okay.
Okay, kannst du mir einen französischen Fußballspieler nennen?
Franck Ribéry.
Kennst du vielleicht Musik aus Frankreich?
Ich kenne nur ein Lied, das heißt Disco Bitch und es ist halb auf Französisch und halb auf Englisch. Und es geht immer um die Petite Bourgeoisie, aber mehr verstehe ich nicht.
Die Champagner trinken. Okay. Kennst du einen Film aus Frankreich?
Mir fällt keiner ein. Nein. Doch, Die fabelhafte Welt der Amelie.
Siehst du? Gibt's nicht ein französisches Essen, das du gerne magst?
Camembert, aber nur, wenn er super alt ist und richtig stinkt.
Oh, du sprichst genau an meiner Seele. Okay, aber jetzt der Frankreich-Spezialist Thomas Bonnet. Die Interview haben wir aber schon vor ein paar Tagen aufgenommen.
Er ist echter Münchner, liebt Frankreich und er ist DJ, Konzertveranstalter und Musikjournalist. Und wir unterhalten uns mit ihm darüber, wie man gute Partys schmeißt.
Los geht's!
Ja, guten Tag.
Hallo.
Hallo, hallo. Um uns ein bisschen in der Stimmung zu machen, wir fangen mit einem Quiz an.
Okay.
Du machst Partys, die Tour de France heißen, aber wie gut kennst du Frankreich? Ein französischer Film.
Ich liebe François Truffaut. Mein Lieblingsfilm ist Jules Jim.
Kannst du mir 3 Länder nennen, die auch französischsprachiger sind?
Elfenbeinküste, Kanada, was haben wir noch, Vietnam.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt französische Musik. Kennen Sie französische Musik?
Ach so, ja, ich kenne französische Musik. Mein Lieblingskomponist, Musiker, Künstler ist Serge Gainsbourg.
Dann kommt die letzte Frage. Deine Partys heißen Tour de France. Wann fängt die Tour de France an dieses Jahr?
Irgendwann Anfang Juli. 5. Juli oder so, 3. Juli?
Ach, fast. 2. Juli. Ja. Aber sehr gut. Quiz bestanden.
Genau, du bist ja DJ, Konzertveranstalter und Musikjournalist.
Genau.
Welche von den drei Sachen ist der coolste Job?
Kommt immer drauf an. Also ich war früher, ich fing eigentlich an als Musikjournalist. Während dem Studium habe ich angefangen zu schreiben und jahrelang habe ich hauptsächlich als Musikjournalist gearbeitet. Wie ihr jetzt auch, viele Interviews gemacht mit sehr vielen Bands. Auch in Frankreich übrigens. Ich habe zum Beispiel Manu Chao interviewt, als ihn noch keiner kannte, wo er die erste Platte von Mano Negra aufgenommen hat im Studio. Und das hat mir sehr lange viel Spaß gemacht, Musikjournalismus. Es war aber sehr hart zum Geld verdienen. Also es war leichter, als ihr es heute habt, weil heute kriegt man ja fast gar nichts mehr. Damals gab es noch zumindest in Tageszeitungen oder bei Radio so ein bisschen ein kleines Geld. Wobei ich auch viel für so linke alternative Stadtmagazine geschrieben habe, da haben die uns auch nichts gezahlt. Aber heute ist es natürlich noch schlimmer. Also das eine ist Musikjournalismus, Konzertveranstalter, Konzertagentur, da kann man doch noch Geld verdienen. Und DJ bin ich auch schon seit 30 Jahren. Da fing ich auch an der Uni an, mehr oder weniger. Da hat man auch nicht so viel Geld verdient. Und mit der Tour de France lief es dann schon besser. Also teilweise hat man dann schon ganz gut Geld verdient damit.
Erzähl doch mal von den Anfängen von Tour de France. Wie bist du auf die Idee gekommen, Partys mit französischer Musik zu machen?
Ja, das war also zum einen, das trifft sich jetzt gerade gut mit der Europameisterschaft, der EM. Ich habe in Konstanz gelebt, am Bodensee, und habe da so eine kleine DJ-Reihe gehabt. Jeden Montagabend habe ich einfach Musik im Hintergrund aufgelegt. Ich habe das Relax Clubbing genannt, blöder Titel, aber das gibt es heute immer noch, das machen andere Leute weiter. Und im Rahmen dessen gab es ein Spiel Frankreich gegen Rumänien in England. Und nach diesem Spiel, jetzt auch dieses Mal, habe ich einfach gedacht, jetzt mache ich so ein Special mit Tour de France, mit französischer Musik. Und ich nenne das Tour de France, weil es heißt einfach, das kennt jeder den Begriff, und das heißt, es kann alles umschließen, kann alles sein. Da fing es an, dann kam ich aber 1998 nach München, wurde da gerade 40 Jahre alt und dachte, ich bin eigentlich viel zu alt für DJ, jetzt ist fertig, nachdem ich in Konstanz 15 Jahre lang oder 20 Jahre aufgelegt habe. Und dann war mir aber 2 Jahre lang sehr langweilig, nicht aufzulegen. Und dann habe ich 2000 angefangen, in so einem Club zu fragen, ob ich mal auflegen kann. Und da sagen die, ja, warum nicht? Und da dachte ich, naja, ich mache, was ich schon mal gemacht habe, die Tour de France, das ist eine ganz gute Idee. Und so bin ich da reingerutscht, dann mehr oder weniger. Es war nicht gedacht, dass ich das so ein Riesending da wird, jeden Monat. Und sonst war einfach nur einmalig. Ich wollte da mal auflegen und dachte, vielleicht kann ich das so alle 4-5 Monate mal machen. Damit ich nicht auf so Übung komme, weil es ja auch Spaß macht.
Und du warst auch gar nicht jetzt besonders frankophil.
Doch, das Sinne, schon. Oder? Frankophil bin ich schon ja. Länger, das schon. Aber ich war früher als DJ in Konstanz völlig quer unterwegs. Ich habe Hip-Hop-Partys gemacht, ich habe Country-Abende gemacht mit nur Country-Musik, ich habe viel Rock-Indie-Zeug gespielt, das Nirvana damals groß war, habe ich Nirvana gespielt, also alles Mögliche nur. Aber ich habe nebenbei immer französische Musik auch gehört und immer ein bisschen in meine Sets Französisches eingeschmuggelt, aber es war nie so nur Französisch. Da haben auch viele Leute am Anfang gedacht, das geht da gar nicht, den ganzen Abend nur Französisch, das wird doch langweilig.
Ja, und dann, wie erklärst du, dass es dieser Riesending geworden ist?
Naja, das war damals eine Marktlücke. Das hat außer mir niemand gemacht. Also 2000, das ist 16 Jahre her, da erstens mal gab es in München auch schon damals viele Franzosen. Dann hatte ich eine gute französische Bekannte, die hat mir ein bisschen geholfen. Also das heißt, die hat in ihrem Zirkel Werbung für mich gemacht. Ich habe einfach mal Leute eingeladen und dann war das schon beim ersten Mal so ein Erfolg. Die Veranstalter, die Eigner des Clubs haben gesagt, oh, mach's doch nochmal, das war ja toll. Beim nächsten Mal kam noch mehr. Und irgendwann hat die Süddeutsche drüber geschrieben, weil das was ganz Originelles ist. Französische Musik macht ja niemand sonst. Und die Leute fanden es auch mal was anderes. Die Franzosen in München haben das genutzt als eine Art, weiß ich nicht, Heimweh oder sich zu treffen einmal im Monat. Und für die Deutschen sind natürlich viele frankophile Deutsche auch da, viele Studenten, Studentinnen oder Leute, die oft nach Frankreich in Urlaub fahren. Für die war das so eine Art ja, Urlaubsauffrischung oder so.
Und dir macht es nach 15 Jahren immer noch genauso viel Spaß wie früher?
Meistens, nicht immer. Also meistens macht es mir noch Spaß. Es ist natürlich schwierig, wenn man dann 16 Jahre lang im Prinzip immer die gleichen Stücke spielen muss. Also natürlich nicht alle gleich, aber es sind viele Stücke, die spielen man einfach immer gleich.
Zum Beispiel welches?
L'Aventurier zum Beispiel von Andochine oder Marsha Beiler von Rita Mitsuko. Ich denke, okay, die Leute freut es und die sollen ja auch ihren Spaß haben.
Ja.
Also es macht aber trotzdem insgesamt noch Spaß und es kommt immer aufs Publikum auch darauf an, wenn die Leute ein bisschen dabei sind und wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt nicht nur die ganzen Hits spielen, sondern man kann auch mal was Neues spielen und tanzen trotzdem noch Leute, dann ist es schön.
Und bei dem Publikum nach 15 Jahren, Sie sind auch immer noch begeistert, hat das Publikum sich geändert?
Das ändert sich sehr und damit kämpfen wir im Moment auch. Also die Zahlen sind deutlich rückgängig, gebe ich gerne zu. Also wir hatten Phasen, wo es bumsvoll war jedes Mal. Bei der Party, bei der du warst, war es ganz gut besucht, aber da waren vielleicht 400 Leute da. Wir hatten Jahrespartys mit 800 oder mit 1000 Leuten. Bei M zum Beispiel, gut, M natürlich, da waren 2500 Leute da vor 3 Jahren. Und jetzt sind die Zahlen ein bisschen rückgängig. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die alten Fans nicht mehr so gehäuft kommen. Klar, die sind einfach zu alt jetzt. Die kommen vielleicht nicht mehr jeden Monat wie früher, sondern nur noch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und von Jüngeren, es kommen zwar Junge nach, aber ich habe das Gefühl, nicht so viel, wie es sein sollte. Also es nutzt sich vielleicht ein bisschen ab nach 16 Jahren, sage ich jetzt mal. Aber es ist klar, also 16 Jahre, jeden Monat eine Party, welche Partyreihe gibt es das noch? Also wir sind im Moment gerade so ein bisschen kämpfen mit den Besuchern, weil die Zahlen sind sehr schwach. Manchmal, nicht immer, aber jetzt bei der Fußball-EM war es, letzte Woche war es ganz gut bei der Eröffnung, aber die Monate davor, im Mai, April, war es nicht so gut besucht zum Beispiel.
Und als Konzertveranstalter muss man auch kämpfen, um Publikum zu finden?
Ja, also die Konzertbranche boomt ja angeblich, wie man überall immer lesen kann, in Musikzeitschriften oder in Fachblättern. Man kann mit Konzerten noch Geld verdienen im Vergleich mit Schallplatten kann man kein Geld mehr verdienen oder mit CDs oder. Das heißt, aber einerseits boomt die Branche, andererseits wird die Konkurrenz auch immer größer. Die Bands müssen eigentlich versuchen, mehr Konzerte zu spielen als früher, um Geld zu verdienen, weil mit ihren CD-Verkäufen, Plattenverkäufen verkaufen sie nichts mehr. Das heißt, es drängen immer mehr Bands auf den Markt. Gleichzeitig gibt es auch Bands, die inzwischen zweimal im Jahr zum Beispiel spielen in der Stadt oder so, wo sie früher vielleicht nur alle 2 Jahre kamen. Also die Konkurrenz ist größer, aber eigentlich das Publikum ist nicht größer, weil du hast ja immer noch das gleiche Publikum wie von 10 Jahren. Und man darf auch nicht vergessen, dass eigentlich immer es einen großen Prozentzahl, glaube ich, der Leute in Deutschland oder in Frankreich, egal wo, gibt, die gar nie auf Konzerte gehen, die man ja sowieso rausrechnen kann. Das heißt, der Kuchen ist eigentlich gleich groß, nur mehr Leute wollen davon essen.
Du hast in einem Interview mit jetzt.de, hast du mit 2 anderen Veranstaltern auch so ein bisschen über das Problem der Hallengrößen in München geredet. Das ist so. Kannst du darüber noch ein bisschen was sagen? Das fand ich interessant.
Ja, für so eine große Stadt wie München gibt es eigentlich zu wenig Hallen hier. Und wir haben in bestimmten Segmenten einfach zu wenig Hallen. Also es gibt zum Beispiel für die Größenordnung 5.000, 6.000 Leute gibt es in München nur das Zenit. Der Zenit, da ging glaube ich 5.8 oder so rein, 5.800. Und dann wäre schon vergleichbar die Olympiahalle, die dann aber schon 10.000 Leute hat und auch deutlich teurer zu mieten ist. Das heißt, wenn ich jetzt halt eine Band habe in München, mit, wo ich weiß, da kommen 5.000 Leute, dann muss ich in Zenit, wenn der jetzt zum Beispiel schon ausgebucht ist, kann ich nirgends anders hin. Auch in den kleineren Clubs ist ja leider das Atomic Café, wie ihr wisst, nicht mehr da. Dann gibt es so die Zwischengrößen, das ist also die Tonhalle, da gehen 2.000 Leute rein, die Muffathalle 1.500, Theaterfabrik 1.000. Da gibt es auch nicht so viel in dem Bereich. Ne? Da gibt es auch nur so 3, 4, 5 Backstage-Werk gibt es noch mit 1.200. Aber es sind eigentlich für so eine Millionenstadt, wir haben ja doch 1,5 Millionen in München und ein großes Einzugsgebiet, finde ich, gibt es zu wenig Hallen.
Was bedeutet das für einen Konzertveranstalter finanziell, wenn er sich da verschätzt? Also wenn er jetzt ihm das Zenit bucht und statt 6.000 kommen nur 4.000?
Das ist heftig, ja. Kann man sich selber ausrechnen, wenn man zum Beispiel denkt, ne, kannst du ausrechnen, wenn du jetzt 40 Euro Eintritt nimmst und es kommen 2.000 zu wenig, hast du 80.000 Euro verloren. Manchmal, wenn es gar nicht läuft, geht man vielleicht auch in eine kleinere Halle. Das gibt es ja auch. Das machen ja oft Veranstalter, dass sie dann einfach in die kleinere Halle gehen. Die größere kommt dann vielleicht entgegen und sagt, okay, wir müssen nur einen Teil der Miete zahlen. Also oder zuallererst wird man es vielleicht sogar abblasen, wenn es gar nicht läuft. Das wird ja auch oft gemacht, also von allen eigentlich, fällt dann halt die Tournee aus, weil der Künstler krank ist.
Was würdest du sagen, was ist die drastischste Veränderung im Konzertgeschäft in der Zeit, seit du dabei bist? Was fällt dir da auf?
Weiß ich jetzt nicht. Also was leider so ist, ich habe ja früher, wie ich jetzt gerade sagte, zwischen 86 und 96 10 Jahre lang kleine Bands gebucht, auch teilweise sehr schräge Indie-Bands. Damals hatte ich den Eindruck, in den 80er, 90ern war das Publikum noch ein bisschen experimentierfreudiger. Also als Beispiel, wenn wir eine Band hatten, und das war in Konstanz, also eine Kleinstadt, die wirklich schräg war, also so Avantgarde-Rock-Jazz, also mit Saxophon und Gitarre und wirklich schräg, wo man sagen würde, puh, wenn du da heute noch 5 Leute hinkriegst, das ist schwierig, da sind dann trotzdem da 100 Leute gekommen zu so einem Konzert. Und wie gesagt, würde ich das Gleiche auf heute übertragen, da kommen dann vielleicht 10 oder so. Und da hatten wir halt zum Beispiel so eine Konzertagentur, die hieß Der Pakt. Und die Leute wussten so, wenn der Pakt draufsteht, dann kann es nicht ganz so schlimm sein zumindest. Oder wir hatten so eine gewisse Art, sage ich jetzt mal, wir haben da auch alles Mögliche veranstaltet. Avantgarde-Jazz, Hip-Hop, Indie-Rock, Punk. Leute wussten trotzdem, wenn das Label da draufsteht, vielleicht kann man da doch eher hingehen, weil es sicher nichts ganz Schlimmes ist. Also es gibt immer noch coole, schräge Bands. Also nicht nur in München, sondern überall. Also auch... Aber man tut sich halt schwer, wenn man solche Bands veranstaltet. Vor allem, wenn sie jetzt nicht gerade besonders hip sind. Wenn sie jetzt jung und hip sind und überall auf allen Kanälen kommen oder so und so viele Facebook-Follower haben, und dann ist kein Problem. Aber wenn du jetzt halt eine Band hast, die jetzt halt vielleicht auch nicht gerade den angesagten Sound macht, aber trotzdem interessant ist, dann ist es für die Band so schwierig durchzuziehen. Weil die Konkurrenz einfach zu groß ist im Moment.
Wie schmeißt man eine gute Party? Was sind die Grundzutaten?
Ach so, die Grundzutaten. Also das Wichtigste ist für mich nach wie vor Musik. Ja, die Musik muss stimmen. Der DJ sollte auch stimmen. Und DJ heißt in dem Fall auch, es sollte jemand sein, der es gerne hat, der die Musik mag, aber auch der gerne hat, dass die Leute tanzen. Also du kannst ein super DJ sein, wenn du kennst dich aus mit Musik, aber wenn du nicht auf die Leute eingehst, dann bist du fehl am Platz. Dann musst du daheim deine Lieblingslieder auflegen. Das ist auch das Problem als DJ. Du musst eigentlich so die Mischung finden aus dem Populären, also dass du wirklich die Leute bedienst, aber denen vielleicht auch immer mal wieder so was Neues unterzujubeln oder ein bisschen was anderes, als sie kennen. Aber du darfst nicht zu abgedreht sein, dann steigen sie aus. Also... Und ich habe den Anspruch, ich will die Leute tanzen sehen. Also ich bin persönlich beleidigt, wenn niemand tanzt. Also DJ ist wichtig, Musik ist wichtig, der Laden ist an sich auch wichtig. Also überall lässt sich es wahrscheinlich nicht so feiern. Sollte schon eine nette Umgebung sein.
Und bei DJ und Musik und Tanz, es gibt auch einen Moment, wo du nicht mehr möchtest, dass die Menschen tanzen, wenn die Party vorbei ist.
Ja.
Dann was ist dein liebster Rauschmeißer?
Mein liebster Rauschmeißer, einer meiner Liebsten, also jahrelang war es immer Chetan, weil ich mir dachte, okay, Leute, geht heim, macht Liebe, das kann nie schlecht sein, und ich finde das Stück nach wie vor toll. Also ich finde, es ist ein in Musik gegossener Orgasmus. Das ist einfach wirklich so ein Stück, gab's vorher nicht, wird's auch nie wieder geben. Sorry, jetzt habe ich hier geklopft. Was ich inzwischen aber auch sehr gerne mag, ist ich spiele dann aber auch gerne mal Jules Berbicourt, Nathalie in der deutschen Version.
Okay. Kennst du das? Die deutsche Version nicht. Das ist
auch sehr lustig, und du kennst das Original natürlich. Und dann spiele ich noch, wie heißt jetzt? Jetzt sitze ich aber gerade auf der Leitung, Charles Aznavour,
Du lässt dich gehen vielleicht?
Du lässt dich gehen, genau. Du lässt dich gehen.
Die deutsche Version?
Die deutsche Version,
das
natürlich.
Das ist großartig, das liebe
ich. Du lässt dich gehen. Jetzt hast du mich gerade erwischt, genau. Du lässt dich gehen, das ist wirklich sehr, sehr böse.
Ja, früher warst du lieb und schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein. Mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um.
Ja, und deine Partys finden in einer ganz netten Atmosphäre statt, in der Muffat-Halle. Die nächste findet also statt am Samstag, den 30. Juli. August ist Pause und dann wieder am Samstag, den 17. September.
Und das Pop-Feuilleton hat lange Zeit nur müde mit den Schultern gezuckt.
Wir haben gerade das Lied Alkohol von die brasilianische Band CSS gehört. Ah, jetzt habe ich wirklich Lust auf Cocktails und Strand und Party.
Okay, aber erst noch, wie sagen die Jungs immer, Colin? Es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor.fm-Schätze.
Und weil die Sendung im Sommer Sparmodus ist und wir das alles nicht so eng sehen, genehmigen wir uns heute ein Gläschen Audio mit Schuss. Wir befinden uns im Januar 2015 und sind vom Rewind verweht.
Kreuzverdamm Kackshit, dass ich Thibaut und Yannick mal vermissen würde, diese beiden diktatorischen Quasselköpfe. Aber naja, die Kohle stimmt halt bei meinem Job. Aber wie viel Extra-Honorar müsste ich eigentlich bekommen, um Colin und Margarete zu ertragen? Die eine Pi sagt mich ständig, dass ich es als Mann einfach nicht ertrage, dass eine Frau meine Vorgesetzte ist. Und die andere säuselt den ganzen Tag nur von die französische Kultur. Ach ja, und dieses Highlight aus dem Archiv, das ich für die beiden aussuchen soll. Wenn sie mich aussuchen lassen würden, mich. Es muss feministisch angehaucht sein, aber das Interview über den mangelnden Humor in der Netzfeminismus-Szene ist einfach nicht lustig. Es soll um Frankreich gehen, aber das Gespräch zum großen Stillstand in den großen Ferien passt gerade ganz wunderbar zur Notstand-EM und Hooligan-Randale in Frankreich. Deshalb mache ich mir jetzt eine Flasche Gin und einen Kasten Bier auf und höre dabei das Interview vom 14. Januar 2015 über eine Studie, die beweist, dass Alkoholtrinken gut ist für den beruflichen Erfolg.
Anhand ihrer Studie zu sagen, vielleicht sollte man einfach einen gemäßigten Alkoholkonsum weniger als ein gesundheitliches Risiko besprechen, sondern wirklich auch als eine kulturelle Eigenart. Ja. Das ist auch etwas, worüber wir in der Redaktion hier diskutiert haben, als wir heute Morgen uns über ihr Thema unterhalten haben. Und wir wollten sie auch fragen, sollen wir entspannter sein in der Bewertung, welche Entspannung nach der Arbeit sozusagen akzeptabel ist und welche nicht?
Ja, denke ich auch. Also ich denke, dass ein mäßiger Alkoholkonsum auf keinen Fall verteufelt werden kann und diese Studie belegt es ja eigentlich jetzt auch an diesen Daten nochmal und dass es sogar umgekehrt so ist, dass das natürlich sogar auch bestimmte positive Effekte nach sich ziehen kann. Die Probleme liegen in den Ausreißern sozusagen, in den Extremwerten und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wirklich politisch unkorrekt ausdrücke. Das gilt sowohl für die komplett Abstinenten als auch für die exzessiven Trinker. Da ist der goldene Mittelweg wieder mal der richtige Weg.
Sie liefern uns auf jeden Fall ein lang ersehntes Argument dafür, diesen goldenen Mittelweg nach der Arbeit zu beschreiten. Genau. Wenn Sie es beantworten wollen, würden wir Ihnen noch die Frage stellen, was trinken Sie eigentlich nach Feierabend gern?
Also ich bin ja hier in Bayern, in München, und da trinkt man sehr gerne ein Weißbier.
So, das war Moritz mit seinem Rewind. Ich fand ihn mal ein bisschen frech, hein, zu uns, oder?
Bisschen frecher, stimmt, finde ich auch, ja. Aber die Schlussfolgerung fand ich ganz interessant.
Ja, dass Alkohol vielleicht doch ganz gut ist.
Ja, scheint so, oder? Zumindest gehört er für die meisten zum Sommer- und zum Partymachen fest dazu. Wie muss sich dann da jemand fühlen, der nicht mitmacht? Kennst du da nicht jemanden, Colleen? Vielleicht von deiner Dating-App?
Ah, Maggie, jetzt hör doch mal auf. Aber tatsächlich, ja, ich kenne jemanden. Er heißt Attila und er ist Musiker. Er ist unsere neue Stimme hier bei The Other Side. Hey, hallo Attila.
Hi.
Du trinkst keinen Alkohol, erzähl doch mal.
Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass dieses Jahr das 500. Jubiläum der Einführung des Reinheitsgebotes ist. Für Nicht-Bayern ist es vermutlich schwer zu verstehen, warum ein Gesetz zum Thema Getränkeherstellung relevant genug sein soll, dass man seinen Geburtstag feiert. Es ist ein Hinweis darauf, wie fest das Bier in der bayerischen Gedankenwelt verankert ist. Als Antialkoholiker stört mich das zwar nicht, aber ich bekomme es doch immer wieder vor Augen geführt. Ob auf Firmenfeiern oder beim Ausgehen, die offenen Bierflaschen sind meist genauso zahlreich wie ihre menschlichen Begleiter. Da fällt man natürlich sofort auf, wenn man etwas anderes trinkt. Hartnäckige Nachfragen wie, musst du noch Auto fahren oder trinkst du aus religiösen Gründen keinen Alkohol, lassen meist nicht lange auf sich warten. Je nach Laune nehme ich mir die Zeit zu erklären, dass beides nicht der Fall ist oder versuche auf ein anderes Thema abzulenken. Manchmal wünsche ich mir dann, ich hätte ein weniger offensichtlich unalkoholisches Getränk oder einen Steinkrug, der seinen Inhalt vor verwirrten Blicken verbirgt. Obwohl sich alle Zuhörer positiv über meinen Idealismus und die Konsequenz äußern, mit der ich nicht trinke, ist doch auf Dauer anstrengend, die Beweggründe zu erklären. Dass die Inspiration dafür von einem 50 Sekunden dauernden Song kam, den ein damals 16-Jähriger vor ewigen Zeiten in die Welt geschrien hat. Dass der Text dieses Liedes bei mir auf fruchtbaren Boden fiel, als ich mit 18 dem Alkohol bereits relativ abgeneigt war.
Was war es denn für ein Song? Sing mal.
Ja, das kann ich jetzt nicht nachmachen, weil es sehr besonders ist. Aber ihr kennt das ja sicher, wenn ein Lied euer Leben verändert.
Ja klar, bei mir war J-Lo mit I'm Real.
Jedenfalls gab es keinen Vollrausch, keinen Filmriss und kein traumatisches Erlebnis. Das klingt vielleicht langweilig. Dass es nur meine Vorliebe dafür ist, mein Entscheidungsvermögen nicht zu beeinträchtigen. Passend dazu gibt es ja das Klischee vom farblosen, sich ungern unter die Leute mischenden Antialkoholiker, der an Wochenendabenden lieber daheim bleibt. Nur, dass ich nicht auf dieses Klischee passe. Lässt man mich auf eine Tanzfläche, bin ich sicherlich der mit den wildesten Moves. Stellt man mich auf eine Konzertbühne, bleibt kein Stein auf dem anderen. Überhaupt scheint es noch ungewöhnlicher, als Musiker keinen Alkohol zu trinken. Aber Typen, die in Bands spielen, tanzen ja auch nicht und Minus mal Minus gibt Plus.
Nervt es nicht, wenn man ständig der einzige Nüchterne unter lauter Betrunkenen ist?
Nein, die meiste Zeit ist es eigentlich lustig. Außer auf der Wiesn. Nur das eine Mal hatte ich ein schlechtes Gewissen, als mein Kumpel mit so einem Mädchen rumgeknutscht hat. Was an sich nicht schlimm ist, aber er hatte eine Freundin.
Ja, und was trinkt man nun also in einer Bar oder im Club, während die Kumpels mit wilden fremden Menschen rummachen?
Horchata ist mein Lieblingsgetränk und besteht aus Reis, Milch und Mandeln. Aber das gibt es nur in wenigen mexikanischen Lokalen. Spezi ist zwar bayerisch und schmeckt gut, ist dabei aber für meinen Geschmack überladen mit Zucker und Koffein. So bleibt mir nur, Lobeshymnen auf Apfelschorle zu rappen und nach einem Menschen zu suchen, dem sein erstes Bier geschmeckt hat. Den habe ich nämlich 500 Jahre nach Einführung des Reinheitsgebots immer noch nicht gefunden.
Maggie, hat dein erstes Bier dich geschmeckt?
Überhaupt nicht, aber ich war auch erst 4.
Als Hedger nichts weiter als ein Hochstapler. Fühl ich mich tropical, fahr ich zum Isator, hol mir eine Horchata.
Das war Attilas Lobeshymne auf Apfelschorle. Künstlername in dem Fall ist Elma Soda und das Titel ist Turnapfelschorle. Und das war es für heute. Wir sind am Ende unseres Ausflugs auf die andere Seite von The Other Side. Merci, ihr Lieben.
Merci an Yannick, an Thibaut, an Moritz, Alice, Attila und natürlich an Thomas Bonnet.
Liebe Zuhörer, wir hören uns im Juli wieder. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook und Twitter. Und die Sendung gibt es wie immer zum Nachhören auf detektor.fm. Salut!